Der Humor ist kein, spielt vordergründig keine Rolle, sondern der Humor ist Teil des absurden Theaters der Welt. Und manchmal kann man drüber lachen, aber meistens könnte man drüber weinen. Was mich immer interessiert hat, ist, ich versuche auf unsere Welt und auf unsere Realität aus einer anderen Perspektive zu schauen, als das man normalerweise macht und gewohnt ist. Ich würde mal sagen, aus der Perspektive des Absurden. Beziehungsweise Paradoxe kommt doch immer wieder vor. Weil ich glaube, unsere Welt ist derartig verrückt, so wie sie ist, dass man sich das meiste nicht einmal schwer vorstellen kann, was bei uns alles passiert am Planeten. Also ich glaube, das Absurde ist mir wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass ich sozusagen so eine Perspektive anbiete, kann man vielleicht andere Dinge erkennen und sehen, die man vielleicht normalerweise nicht sieht.
Im Naturhotel Forsthofgut gewinnen die Themen Kunst und Kultur zunehmend an Bedeutung. So wird das Hotel zu einem Ort, der mit zeitgenössischer Kunst bereichert und inspiriert. Für unseren Podcast konnten wir dazu einen ganz besonderen Gast gewinnen, den Künstler Erwin Wurm. Im Austausch mit Christoph Schmuck und Kunstberaterin Cornelia Stender verschafft uns der außergewöhnliche Künstler Einblicke in sein Schaffen, sein Privatleben und erzählt, woher er seine Inspiration nimmt.
Herr Wurm, Sie gelten als wichtigster Künstler Österreichs, haben in Graz, Salzburg und Wien studiert, also nicht nur bildende Kunst, sondern auch Kunstgeschichte, Germanistik, haben auch unterrichtet, gelehrt in Wien an der Kunstakademie Bildhauerei, an der angewandten Bildhauerei. Ja, Sie sind Bildhauer vornehmlich. Das heißt nicht, dass Sie nicht auch zeichnen. Es gibt auch Gemälde aus jüngster Zeit gerade. Und ja, gerade das bildhauerische Werk, davon sehen wir ja dann jetzt auch einige Arbeiten hier. Ganz bekannt und berühmt geworden sind Sie mit den One-Minute-Sculptures. Kann sagen, eine Werkgruppe, die jetzt seit über 25 Jahren besteht und immer wieder auch gezeigt wird. Da werden wir vielleicht später auch noch mal kurz drauf eingehen, weil wir ja glücklicherweise auch jetzt hier im Forsthofgut zwei Arbeiten aus dieser Serie der One-Minute-Sculptures sehen können. Es gibt immer wieder Ausstellungen, große Ausstellungen im In- und Ausland. Da können Sie vielleicht nachher auch noch einen kleinen Ausblick geben, was da in der nächsten Zeit so geplant ist. Sie haben 2017 Österreich auf der Biennale vertreten, den österreichischen Pavillon gestaltet und haben jetzt auch in der vergangenen Biennale oder anlässlich der vergangenen Biennale eine große Ausstellung gehabt in der Bibliotheca Martiana mit einer ganz jungen Werkgruppe auch der Skins. Wir werden dann später vielleicht im Gespräch auch noch einzelne Arbeiten ein bisschen genauer beschreiben. Das nur vielleicht so ganz kurz zu Ihrem Werdegang. Sie leben jetzt in der Nähe von Wien, arbeiten dort auch.
In Wien.
Vielleicht möchten Sie auch ein bisschen was zum Atelierbetrieb auch sagen, wie Sie jetzt da so arbeiten.
Also ich hab begonnen, ich wollte an sich Malerei studieren. Und dann hat man mich in der Malerei aber nicht aufgenommen, sondern man hat mich in die Bildhauerei gesteckt. Also das war damals so üblich. Ich war in Salzburg, habe ich Ausbildung gemacht im Mozarteum. Und die stecken mich in die Bildhauerei. Ich war natürlich zuerst sehr überrascht und frustriert und enttäuscht und war nicht in meinem Kopf Platz dafür. Und dann nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, okay, also ich nehme das jetzt ich nehme das an und versuche was daraus zu machen und habe dann begonnen, mich für den Begriff des Skulpturalen zu interessieren. Was ist das überhaupt, Skulptur? Ich habe damals damit nicht viel angefangen. Wir sind in der Matura-Klasse nach Wien gefahren, ins 20er-Haus und da waren irgendwelche schwarzen Knödel sind herumgelegen und die waren normalerweise Skulpturen sind im Freien gestanden, die waren von Taubenkacke voll. Also es war etwas, was mich nicht angesprochen hat. Und ich musste mir das erst erkämpfen, das Feld. Und musste mir das erst erobern. Und dann war es eine große Liebe und Leidenschaft, die langsam gewachsen ist. So, und seitdem ich mich dafür entschieden habe, quasi über das Skulpturale zu arbeiten, nenne ich auch alles, was ich mache, Skulptur. Wurscht, ob das jetzt eine Zeichnung ist oder ein Bild, die nenne ich flache Skulpturen oder Fotos. Das sind Vorarbeiten, beziehungsweise dreidimensionale Situationen, die ich dann fotografiere. Es hat alles letztendlich mit Skulptur zu tun. Und mit der Erfahrung, die damit zusammenhängt.
Wenn ich mir die Fat Cars anschaue oder den Bosner Stand oder Würstelstandl oder das Narrow House, was hat es mit dieser Verformung auf sich, das sieht man ja, also
ja.
Das ist ja ein ganz wichtiger Teil bei Ihnen.
Wir sind ja alle unsere, also wir haben ja ständig sozusagen täglich, machen wir die Erfahrung, die skulpturale Erfahrung des Zu- und Abnehmens. Und beim Zu- und Abnehmen geht es um Volumenszunahme und Volumensabnahme. Und das ist das Grundprinzip von Bildhauerei. Wenn ich wo bin und mit Ton etwas modelliere, füge ich Volumen hinzu und nehme Volumen wieder weg. Und das Wichtige aber daran ist, durch das am Zu- und Wegnehmen von Volumen werden Inhalte verschoben. Das ist das Interessante. Man sieht den Dünnen, so wie mich, anders, als wenn ich dick wäre. Vollkommen anders. Sende vollkommen eine andere Botschaft ab. Und dann habe ich mir überlegt, was passiert jetzt, wenn ich mit so bestimmten Lieblingsgütern des Menschen, Lieblingsbesitzgütern des Menschen, also wie das Auto und das Haus, das sind alles Güter, mit denen wir uns darstellen und unsere soziale Zugehörigkeit und sozialen Status und all das darstellen, Auto und Haus. Was ist, wenn man das dick macht? Was ist, wenn man das sozusagen mit einem Prinzip des Biologischen, also des Zunehmens verbindet? Was kommt dann raus? Und siehe da, es kamen interessante Dinge raus. Es ist eine Vermenschlichung passiert. Also das Auto hat plötzlich ein Gesicht und danach habe ich es erst sprechen lassen. Und das Haus hatte ein Gesicht und danach habe ich es amorft und sprechen lassen. Also plötzlich haben sich Dinge aufgetan, die unglaublich waren. Und so ging das mit den ganzen Themen. Wir haben so unser Leben so durchdekliniert, versuche abzufragen, nach bildhauerischer Qualität verschiedene Thematiken abzufragen. Kann zum Beispiel Neid und Eifersucht eine bildhauerische Qualität haben? Nein, würde man vermuten zuerst. Aber wenn man daran arbeitet und sich bemüht, kann es doch was sein, sozusagen, was funktioniert. Und dann bringt es einen meistens aber auf eine vollkommen andere Fährte. Und das ist interessant für mich.
Darf ich fragen zum Respekt zu diesem Kunstwerk? Das ist ja die Wurst aus Marmor, aus diesem sehr hochwertigen Material Marmor. Ist das auch natürlich eine bewusste Entscheidung, sich dafür diesen Marmor zu entscheiden?
Absolut. Also das ist eine ganz wichtige Arbeit. Ich mache diese Würste nicht selber. Ich war nicht Steinbildhauer. Das gebe ich auch offen zu. Sondern ich fahre nach Italien, habe da in Carrara eine großartige Quarrel, bei den Steinbrüchen, bei den Carrara-Steinbrüchen, da gibt's Firmen, die, früher hat man alles mit einer Punktmethode, das kennen Sie, Michelangelo-Punktmethode, haben Sie Dinge von einem zum anderen übertragen, von kleinen ins große. Heute wird das gescannt und gefräst. Und dann wird's nachbearbeitet. Aber das Wichtige ist, ich muss, wenn ich sozusagen einen Stein in Auftrag gebe, dass gescannt und gefräst wird, dann muss der genauso ausschauen, wie ich will. Und die Maserung ist ein wesentlicher Teil. Also ich wollte eine verführerische Maserung, die auf das Innenleben einer Wurst verweist. Die Würste, manche Würste schauen ja innen so aus. Und so kippt sich das innen oder so zieht sich das innen nach außen und so weiter. Also.
Als das Kunstwerk aufgestellt wurde, sind Mitarbeiter zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Schmuck, diesen Holzschutz, wann der runterkommt. Also diese Holzummantelung.
Ja, der Holzschutz hat auch eine Geschichte. Es ist ja Skulpturen, kleine Skulpturen, der Mantel, also der Bigfoot braucht kein Podest. Kleine Skulpturen erhöht man ja, um sie in Augenhöhe zu haben. Wenn die Wurst unten liegt, okay, ist es auch möglich, aber man übersieht sie. Und das ist gang und gäbe in der Bildhauerei immer gewesen, in der Klassik und heute auch, dass man sie hochhebt, damit man sie einfach näher dran hat. Und in dieser Quarrel, also in dieser Fabrik, wo sie, das ist keine Fabrik, das ist eine, wie nennt man das, eine Werkstatt, wie hat das früher geheißen? Manufaktur, danke. Die arbeiten auf solchen Böcken. Also das sind ihre Arbeitsböcke, diese Holzdinger. Und das habe ich einfach kopiert, weil mir das so gefallen hat. Das kommt daher und hat damit zu tun. Das ist nur eine Insider-Information.
Also wir haben es draufgelassen. Wir haben es nicht
gehört auch drauf.
Man fragt sich natürlich auch immer als Betrachter dann, wie ist das denn so, wenn jetzt so ein Big Suit im Atelier produziert wird und da lange dran gearbeitet wird, viele Hände da beteiligt sind und so weiter. Ist das nicht auch so ein bisschen wie, wenn man ein Kind aus dem Haus lässt, so ein bisschen Schmerz vielleicht auch damit verbunden ist?
Ja. Aber wenn man sehr viele Kinder hat, dann fokussiert man nicht mehr das Einzelne so sehr. Gibt's Literatur darüber.
Aber so stellt man sich das immer vor, wie wenn der Künstler das Werk dann entlässt, sozusagen in die Welt irgendwie.
Also es gibt ganz wichtige Arbeiten. Da gibt's immer die Diskrepanz, da gibt's ja viel Bücher auch drüber, Literatur, alles mögliche. Die Diskrepanz ist, ich schaffe etwas, das mir so gut, dass ich so toll finde, dass sozusagen das ist ein Kind von mir. Aber am nächsten Tag habe ich die nächste Idee und ich möchte mich ja ständig weiterentwickeln und weiter beweisen. Und ich möchte quasi sagen, die Qualität anheben oder erhalten im besten Fall oder anheben. Und quasi alle Arbeiten sind ein Weg zu einem bestimmten Ziel. Ist was das Ziel, weiß ich nicht, aber ich kenne den Weg. Und der ist von Neuem immer wieder spannend und jeden Tag spannend. Daher muss ich auch immer wieder was Neues machen. Genauso wie die Sammler immer wieder was Neues sammeln müssen. Die geben sich nicht mit einem Stück zufrieden. Sie sind jetzt infiziert. Ihnen wird es wahrscheinlich gleich gehen. Schauen Sie, ich zeige Ihnen was. Sehen Sie, was da oben steht? One minute forever. Das ist ein Markenzeichen geworden. Also ich habe im Laufe meiner Recherche, was das Skulpturales ist, habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt stillstehe oder wenn jemand hier stillsteht, das ist eine Aktion, also jemand steht still, kann das auch skulpturale Qualitäten bekommen? Kann das auch skulpturalen Charakter haben? Kann das eine Skulptur sein? Und was muss ich tun, damit es zur Skulptur wird? Und ich habe mir überlegt, wenn ich Handlungen versuche, in zu Skulpturen zu transformieren, was muss ich tun? Ich kann sie dehnen, vielleicht so lange dehnen, bis sie zur Skulptur wird. Ich kann sie repetitiv wiederholen und sozusagen dadurch des Inhaltes leeren, den Inhalt wegleeren und vielleicht wird sie dann Skulptur. Da habe ich viel, viel herumprobiert. Und im Laufe meiner Arbeiten ist die Dauer des Kunstwerkes immer reduzierter geworden. Also ich habe zum Beispiel so Bullis, vielleicht kennen Sie die Arbeiten, mit Gebrauchsanweisungen auf zwei Nagel gehängt. Die haben dann an kunsthistorisch interessante Artefakte erinnert, wie zum Beispiel das Dijon, die Klo-Muschel und so weiter. Und diese Kunstwerke, die Bullis, haben aber für einen Monat, also solange die Ausstellungsdauer war, existiert. Dann konnte man es wieder abnehmen, dann konnte man es wieder anziehen. Und dann sozusagen bin ich draufgekommen, je mehr ich daran arbeite, umso kürzer wird quasi sozusagen die Existenz des Kunstwerkes, umso länger ist die Vorbereitung. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich jetzt etwas zu machen, was ganz kurzlebig ist und gebe dem aber einen Namen, der sozusagen richtig ins Auge springt, der man sich merkt, One Minute Sculpture, 1 Minute. Und so war ich bei den One Minute Sculptures, bei den 1-Minuten-Skulpturen, die über die Kurzlebigkeit erzählen. Auf der einen Seite, Sculpture ist ja das Entgegengesetzte. Michelangelo hat immer behauptet oder gefordert, hat sich selbst die Forderung gestellt, er möchte Skulpturen machen, die man vom Berg runterrollen können muss und die überleben dann die nächsten 500 Jahre noch immer. Unsere Zeit ist anders. Wir leben in einer kurzlebigen Zeit. Es wird alles weggeworfen. Wir müssen uns ständig erneuern. Und ich wollte sozusagen ein Äquivalent zu unserer Zeit entwickeln. Und so war mir die One-Minute-Sculpture nur sozusagen so recht. Und was auch wichtig war, es ist immer eine Person und ein Objekt aus unserer Alltagswelt, weil mich immer auch fasziniert hat, vergangene Künstler haben mit den Materialien, zum Beispiel der jetzt fällt mir nicht ein, der hat in der Nähe von Carrara gewohnt, der Bildhauer, und hat immer auf sein Materiallager geschaut. Und für mich ist das Materiallager quasi unsere Welt, die mich umgibt. Also von der Cola-Dose angefangen, über das Handy, alles. Auch Sie sind Material für ein mögliches Kunstwerk oder können Material für ein mögliches Kunstwerk sein. So kam ich dahin.
Der Titel der Arbeiten oder die Titel spielen ja auch immer eine große Rolle. Ja, immer, also die immer. Arbeit jetzt hier im Forsthofgut stammt ja aus einer Serie der Idole.
Genau.
Und die Arbeit, die wir jetzt hier im Forsthofgut sehen können, trägt ja den Titel Respect.
Ja, genau.
Was hat das damit auf sich?
Also Idole, mich haben immer auch interessiert, ganz frühe kulturelle Formen, Formulierungen der Menschheit, der frühen Kultur. Also die frühesten Äußerungen, jetzt nicht künstlerischen Äußerungen, aber Äußerungen, wenn es um die Produktion von Tools geht, also von Werkzeug, mit dem man hantiert und aus dem man etwas macht oder mit dem man etwas macht, also früher Tiere töten beziehungsweise häuten und alles. Diese ganz frühen Formen sind diese, wie wir sie alle kennen, diese Greifsteine beziehungsweise die Chopper heißen die ganz frühen, wo die Menschen damals noch Homo habilis, also der aufrechtgehende Mensch, beziehungsweise die ganz frühen Formen, wo sie sich also zwar schon vom Affen abgespalten haben, aber noch sehr nahe dran sind, Homo erectus, die haben begonnen, also die Affen hantieren mit Steinen auch, aber die haben zum ersten Mal begonnen, die zu gestalten. Und dieser Gestaltungswille, der ist etwas wahnsinnig Faszinierendes. Und dieser Gestaltungswille hat mit Skulptur auch zu tun, mit dem Skulpturalen zu tun. Darum haben mich immer auch diese frühen Urformen sehr interessiert. Ein bisschen später haben sie dann schon begonnen zu schnitzen und haben aus diesen Choppern und aus diesen Faustkreiden und so weiter Figuren gemacht. Und die frühesten Formen von Figuren, wie zum Beispiel die Venus von Wildorf, die ist jetzt nicht die früheste Form, die hatten etwas sehr, sehr Einfaches, fast Minimales, Minimalistisches, Reduziertes, Idolartiges. Das waren auch immer magische Figuren. So entstand das Wort des Idoles. Und wenn man sozusagen die Formen, wenn man die Wurst auf die Form reduziert und ein Brot oder eine Semmel auf die Form reduziert, entsteht so etwas Ähnliches. Es entstehen idolartige Figuren, die sozusagen Verbindung herstellen mit diesen ganz frühen, vereinfachten Formen. Und so kam ich dazu. Und damit spiele ich dann auch.
Also wir haben ja verschiedene Anspruchsgruppen. Also ich sehe ja das Forsthofgut nicht nur immer in Richtung der Gäste, sondern vor allem auch in Richtung der Mitarbeiter. Auch Lieferanten oder ich bin auch im Ort viel unterwegs, also auch die Einheimischen, die Gemeinde, also da kommen Reaktionen. Und wie schon gesagt, was mich zum Beispiel total freut, wir haben ganz viele Gäste, auch Österreicher, Deutsche, die sagen, ich habe auch einen Wurm zu Hause. Also jetzt unlängst über Weihnachten, Silvester waren viele Gäste da, die mich darauf angesprochen haben, haben gesagt, wir finden das so toll, jetzt auch im Urlaub, da bei Ihnen im Forsthofgut einen Wurm zu sehen oder mehrere, weil da haben wir zu Hause auch, sind wir begeistert, gefällt uns. Also die Reaktionen sind überaus positiv und sehr wertschätzend und dankbar, aber natürlich auch kontrovers. Und das muss aber auch sein und das wollen wir auch. Also wir haben ja nicht jetzt uns, wir wollen ja nicht everybody's darling sein, generell als Hotel nicht. Wir wollen, zu mir hat mal jemand gesagt, wer für alle offen ist, ist nicht ganz dicht. Und ich glaube, das stimmt. Und ähnlich sehen wir es da. Also wir wollen da nicht jedem gefallen mit dem, was wir da tun. Aber schon das Forsthofgut da in ein spannendes Feld bringen. Und das gelingt.
Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, Kunst muss etwas in Gang setzen können. Also wenn es nur schön ist, dann schlaft man sofort ein und vergisst es wieder. Es muss irgendwie aufrühren und es muss aufrütteln und manchmal mag man es oder mag man es nicht. Mir geht es oft so, dass ich Dinge, die am Anfang nicht leiden kann, dass ich dann erst später sozusagen dazu finde. Oft bei Literatur so. Bei Musik ist es oft umgekehrt, dass man Dinge, die sofort gut gefallen, dann irgendwie sehr schnell wieder verschwinden. Und bei Kunst ist es mal ähnlich. Also es ist ein Entwicklungsprozess. Sie kennen das besser als ich wahrscheinlich, weil Sie schreiben ja drüber, Sie sind Kunsthistorikerin. Ja, das finde ich ist ganz wichtig.
Christian Boros, der große Kunstsammler aus Berlin, hat ja auch mal gesagt, ich kaufe nur Kunst, die ich nicht verstehe. Also weil er sich eben daran auch reiben möchte, sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, gerade das ist das Spannende auch dann hier im Forsthofgut, wenn man hier anreist und der Big Sud einen empfängt und so. Man ist ja gar nicht eigentlich darauf eingestellt. Das ist ja anders, als wenn ich jetzt ins Museum gehe und mir eine große Erwin-Wurm-Ausstellung anschauen möchte. Dann habe ich vielleicht schon eine Vorstellung, was mich erwartet, oder ich lasse mich überraschen. Und hier auf einmal stehe ich dann vor Big Sud und habe damit vielleicht gar nicht gerechnet. Und ja, und dann sehe ich es jeden Tag und dann fängt ja auch so ein Prozess an, dass man sich eben fragt, warum hat er jetzt keinen Kopf zum Beispiel und warum ist die Farbe so gewählt, der Aufstellungsort so gewählt, und dann geht ja so ein Prozess los, ja. Vielleicht auch bevor man sich dann überhaupt die Meinung gebildet hat, finde ich es jetzt gut oder nicht, aber ich denke drüber nach.
Ja, vollkommen richtig. Wichtig ist, man braucht, um einem Kunstwerk zu begegnen, eine gewisse Offenheit. Ohne das geht's gar nicht. Und erst dann, sozusagen, wenn man erlaubt, wenn man sich an dem Kunstwerk erlaubt, aufeinander zu treffen und sich zu öffnen und zu schauen, aha, was ist das jetzt, oder nicht gleich ablehnen, dann kann etwas funktionieren. Heißt nicht, dass es hundertprozentig funktionieren muss, aber dann gibt es die Möglichkeit, dann, dass etwas funktioniert, dass es eine Interaktion gibt oder wie ich immer. Ich habe vor 2 Jahren oder was, vor einem Jahr im Stephansdom so einen großen Pullover aufgehängt. Da war ich eingeladen, was für den das Fastentuch zu gestalten. Da haben wir so einen, glaube ich, 17 Meter war der hoch, Pulli aufgehängt, und der hing dann da. Und ich habe mich sehr wohl mit der christlichen Ikonografie immer beschäftigt. Ich komme aus Österreich, sehr katholisches Land. Und sozusagen die Maria, die hatte ja immer dieses, die Gottesmutter Maria hatte ja immer dieses lange Kleid, wo sich die Gläubigen, wo sie die Schutz suchen können darunter, und all das. Also das spielte damit eine Rolle. Aber sie glauben nicht, wie viele Leute es da gab, die da vehement dagegen waren und wie viele wieder vehement dafür waren. Da gab es richtig Streitigkeiten. Und einige kamen zum Tony Faber, genau, und haben gesagt, sie wollen aus der Kirche austreten. Also sie treten jetzt aus wegen diesen Dings. Und der hat hat das sehr gut beantwortet. Ich muss sagen, ich muss seinen Mut wirklich, den weiß ich zu schätzen, der Kardinal musste auch zustimmen, die auch, also es hat dann super gut funktioniert. Und das war so ein Beispiel für mich. Im Nachhinein habe ich dann nur mehr Positives gehört. Und am Anfang war es schwierig. Und der Toni Faber hat gesagt, er musste sich sehr, sehr viel anhören. Aber durch die Konsistenz seiner Behauptung und dadurch, dass er sich da vorne hingestellt hat und gesagt, ja, ich stelle das hier aus und ich stehe dazu und diese Angriffe pariert hat, dadurch ist etwas passiert, was den Standpunkt letztendlich geändert hat. Und die Leute haben sich geöffnet und haben das akzeptiert, zumindest ein Teil. Also Erfolg ist eine unglaubliche Inspiration und Droge auch, wirklich. Also jeder, der das leugnet, der lügt. Und es freut mich wahnsinnig, dass ich meine Arbeiten auf der ganzen Welt ausstellen kann, dass ich durch meine Arbeiten überall herumkomme, dass die da überall hinkommen und auch meistens bleiben. Das ist einfach, das hätte man nie gedacht, als kleiner Stern. Mein Vater war Kriminalbeamter und am Anfang gab es nur Schwierigkeiten in meinem Leben mit dem, was ich machen wollte. Alle waren dagegen. Und also es gab lange, lange Jahre, wo alle dagegen waren und wo man mich quasi ausgelacht hat die ganze Zeit. Hat mich stärker gemacht, glaube ich. Und das ist schon ein toll. Also ich bin glücklich.
Fein. Vielleicht darf ich einfach nur abschließend sagen, einfach vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Ich bin ja hier, weil Sie mich eingeladen haben. Danke Ihnen.
Die Einladung kam von Herzen. Aber mir hat es viel Spaß bereitet. Danke für das Gespräch. Ich freue mich auf das, was noch kommt.
Und wir müssen uns beide bei ihr bedanken, weil sie macht das, glaube ich, sehr gut.
Das würde ich auch so sehen, ja.
Diese Geschichte hat Ihnen gefallen? Das freut uns. Wenn Sie noch mehr Waldgeflüster hören möchten, abonnieren Sie unseren Podcast.